Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. An meiner Podcast-Seite auch heute wieder meine beiden bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jochen Fiedler.
Hallo.
Hallo.
Hallo ihr zwei. Mein Name ist Esther Pakulat und ich führe Fragen durch die Sendung, durch den Podcast. Außerdem haben wir heute mit dabei einen ganz besonderen Gast, Herr Mikromord. Wir haben quasi den statistischen Tod eingeladen. Heute wird es nämlich nicht nur kurios, wie sonst schon immer, sondern auch etwas morbide. Ich hoffe nicht zu makaber, weil wir heute über sogenannten Mikromord reden. Das Mikromord reden. Dabei handelt es sich tatsächlich nämlich um eine Einheit, mit der man tödliche Risiken im Alltag messen kann. Und bei dieser Gelegenheit wollen wir natürlich auch gleich über Risikobewertung und Risikoeinschätzung reden. Sascha und Jochen, wie tödlich würdet ihr sagen, ist euer durchschnittlicher Tag so?
Ja, mangels extremer Hobbys jetzt nicht sonderlich tödlich. Also die meisten Risiken bei mir werden wahrscheinlich sein, dass ich am Straßenverkehr teilnehme, Auto fahre, dass ich über irgendwelche Straßen laufe. Das Mountainbiken könnte noch mal ein bisschen gefährlicher sein und das Glas Rotwein am Abend. Aber ansonsten eher nicht so tödlich.
Also vor der Recherche für diesen Podcast hätte ich gesagt, dass es früher das Motorradfahren war. Okay, das habe ich jetzt untödlich hinter mir gelassen. Und heute ist es wahrscheinlich tatsächlich beim Laufen über eine Wurzel im Wald stolpern oder die Unachtsamkeit im Straßenverkehr. Aber in der Recherche, ohne jetzt zu viel zu spoilern, habe ich gelernt, dass 40 Esslöffel Erdnussbutter so gefährlich sind wie 10 Kilometer Motorradfahren. Das heißt, die Erdnussbutter ist dann heute noch ein großer Risikofaktor in meinem Leben.
Keine Schokoladencreme.
Ja, die kommt okay. Dazu.
Naja, aber das hört sich ja schon zumindest mal nach ein bisschen Action an. Ich habe eigentlich gedacht, die häufigsten Unfälle passieren im Haushalt. Aber okay, bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, wie immer, zu Beginn klären wir erstmal die Basics. Könnt ihr euch uns denn kurz eine Definition geben, was ein Mikromord dann überhaupt ist?
Okay, also gerne Mord wie mortal, tödlich und Mikro wie das Millionstel. Das bedeutet, wenn etwas ein Mikromord hat und du dann 1 Million Menschen diese Sache machen lässt, wird eine Person sterben. Bedeutet, 1 Million Mikromord würde dann bedeuten, alle sterben. Alle von der Million, die man das mal im Gedankenexperiment hat machen lassen.
Und um da mal gleich eine Vergleichsgröße zu bringen, ein Marathon hat etwa 7 Mikromord, ebenso auch wie ein Fallschirmsprung. Also Marathon und Fallschirmsprung kann man da jetzt in einen Topf hineinwerfen. Grob.
Okay, wie gut, dass unser anstehender Firmenlauf kein Marathon wird. Also wenn ich jetzt 140.000 Marathons renne, sterbe ich.
Ja, nicht ganz. Also man kann diese Wahrscheinlichkeiten nicht unbedingt aufaddieren. Das funktioniert noch nicht so richtig. Und da blendet man jetzt mal völlig aus, dass du mit diesen 140.000 Marathons selbst in Weltrekordtempo wahrscheinlich nicht zu Lebzeiten fertig werden würdest, weil du dann ungefähr 30 Jahre am Stück laufen müsstest. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Also alleine das wäre ja schon sehr tödlich. Alleine nur, weil das praktisch unmöglich ist. Aber auch, wie gesagt, rechnerisch funktioniert das nicht so ganz, weil man Wahrscheinlichkeiten in dem Sinne nicht unbedingt addieren kann. Das, was dahinter steckt, ist immer die Binomialverteilung, also das, was man beim Münzwurf hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine Münze werfe, dann habe ich ja 50% Wahrscheinlichkeit, dass Kopf oder Zahl kommt. Und wenn ich jetzt zweimal die Münze werfe, dann habe ich ja jetzt nicht 100%, dass einmal Zahl kommt. Also das addiert sich nicht 50% plus 50%. Und ähnlich ist das auch hier bei den Mikromords. Da funktioniert das aber relativ gut noch, weil die Wahrscheinlichkeiten extrem klein sind. Das heißt, wenn die Prozentzahlen sehr, sehr klein sind, dann addiert sich das so ungefähr auf. Also wenn ich 2 Marathons laufe, dann kann ich schon ungefähr so rechnen, dass ich 7 plus 7 rechne und dann bin ich bei 14 Mikromord. Das passt noch sehr gut. Wenn ich 50.000 Marathons laufe, dann wird es schwieriger.
Okay, also und wie genau wird das Mikromord überhaupt ermittelt? Und woher kommt der Begriff?
Das hängt jetzt ganz stark vom Beispiel ab, über das wir reden. Beim Marathon kann man sich's noch vorstellen, wie man das ermitteln könnte. Man müsste ja jetzt nur Daten finden über alle Marathons, die weltweit so abgehalten werden. Müsste schauen, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Das ist dann sozusagen der Nenner in dem Bruch. Und dann müsste man fragen, okay, und wie oft ist jemand auf so einer Marathonveranstaltung gestorben? Und das ist dann der Zähler. Und das kann man dann dividieren. Oder beziehungsweise, wahrscheinlich kriegt man weltweit schnell 1 Million Läuferinnen und Läufer zusammen. Aber auch wenn nicht, könnte man das dann hochrechnen, bis dann unten im Nenner eben die 1 Million steht. Das ist jetzt also ein Beispiel, wo man sich das sehr gut vorstellen kann. Wir sehen nachher noch Beispiele, die ziemlich absurd und grotesk sind, wo man sagt, ja, wie kommt man denn jetzt auf diese Zahl? Die Zahl ist auch nicht wirklich etabliert, weil sie eben schwer, weil es so schwer ist, die allgemein zu messen und belastbar zu beziffern. Als die vorgeschlagen wurde, das war 1980 von Ronald A. Howard, das war ein Entscheidungstheoretiker, da hat er das ganz, ganz ernst gemeint und hat einen Artikel geschrieben on making life and death decisions. Also es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Sollte ich jetzt den Marathon laufen oder vielleicht lieber etwas anderes machen? Das hat er vor einem Symposium der General Motors Research Laboratories vorgetragen. Und er meinte, dass, wenn man das jetzt ernst genug beziffert und diese Daten ernst genug irgendwie aufbereitet, dann könnten Menschen in ihrem Alltag bessere Entscheidungen treffen.
Genau, um das vielleicht noch etwas auszuführen. Er kommt aus der Ecke von Entscheidungstheoretikern und das aus einer sehr ökonomischen Ecke. Das heißt, ihm ging es eben sehr stark darum, dass Menschen frei in ihren Entscheidungen sind. Das heißt, dass sie beurteilen können, wie gut ist jetzt eine Entscheidung, wie tödlich ist sie, was habe ich dafür einen Profit. Und er hat das eben auch immer so ein bisschen damit gemessen, wie hoch ist der Wert davon. Das heißt, Wert im Sinne tatsächlich von ökonomischem Wert. Das heißt, er hat dann eben ausgerechnet, wie viel ist jetzt ein Leben an einem bestimmten Punkt wert und wie viel kann ich da jetzt an Mikromor für bezahlen oder wie viel müsste man mir geben, damit ich jetzt eben ein Mikromor eingehe. Und das vielleicht noch ein bisschen an einem Beispiel auszuführen und wie man vorhin auf so eine Berechnung überhaupt kommen kann. Er hat da sogenannte Black and White Pills betrachtet. Eine Black Pill ist eine Pille, die absolut tödlich ist, schmerzlos etc. Und wenn man die einem Menschen gibt, dann stirbt er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Sagen wir mal 1 zu 10.000. Und die Frage ist jetzt, wie viel Geld müsste man einem Menschen bieten, damit er diese Black Pill schluckt? Und das kann man dann in gewisser Weise ausrechnen. Und ich weiß gar nicht, auf welchen Wert er da jetzt genau gekommen ist. Ich glaube so $243 für einen durchschnittlichen weißen Mann in Amerika zum Zeitpunkt 1980. Also, dass man dem $243 dafür geben müsste, damit er eine Black Pill schluckt, mit einem Wahrscheinlichkeitsrisiko von 1 zu 10.000 an der Pille zu versterben. Das klingt schon sehr morbide und schon sehr seltsam und auch schon sehr kurios für uns, also für mich auf jeden Fall. Er hat das aber auch noch anders motiviert, und zwar von anderen Richtungen, mit einer sogenannten White Pill. Das heißt, wie viel wäre ein Mensch jetzt bereit zu zahlen, um eine White Pill zu schlucken, um ein gewisses Risiko eben abzuwenden? Das heißt, wie viel wäre ich bereit, jetzt zu zahlen, um ein Risiko von 1 zu 10.000 an irgendwas zu versterben, beispielsweise an einer OP oder sonst was, zu bezahlen, damit ich dieses Risiko eben nicht mehr habe. Und er kommt von beiden Richtungen dann ungefähr zu demselben Wert und hat dann jetzt einen ökonomischen Wert an ein Mikromor dran gepappt. Und jetzt kann man das einfach wieder rückübersetzen von einer Blackpill zu einem Marathon und dann ist man genau in diesen Alltagsentscheidungen, wo er hin wollte, theoretisch.
Okay, das klingt für mich als Geistes- und Sozialwissenschaftlerin sehr technokratisch und kühl.
Das ist auch so. Und das geht jetzt nicht nur dir so, sondern wir werden später nochmal drüber reden, ob Leute überhaupt da offen sind für die Argumente oder ob Leute überhaupt für solche kühlen Zahlen empfänglich sind. Und Spoiler, nein, sind sie nicht. Ja, also das hat sich nicht etabliert im Alltag. Es hat sich vor allem nicht etabliert in unseren tagtäglichen Entscheidungen. Das Gute ist, wir können das heute als Kuriosität behandeln und können da noch ein paar Kuriositäten bringen. Natürlich muss man da auch ganz, ganz vorsichtig sein. Denn wir haben vorhin über die Marathondaten gesprochen. Wenn ich jetzt weltweit Marathondaten erhebe und dann ein durchschnittliches Sterberisiko ermittle, dann habe ich auch die Marathons, die in glühender Hitze stattfinden, damit drin. Wenn ich das jetzt aber nur auf unsere Breitengrade beziehe, habe ich wieder zu wenig Daten. Anderes Beispiel, was man sich noch leichter vorstellen kann. Wie gefährlich ist Autofahren? So, jetzt hat man, wenn man jetzt ganz viele Leute fragt, gut, die Toten kann man nicht mehr fragen, wenn man sich Statistiken besorgt, wie viel Kilometer fahrt ihr pro Jahr und wie oft stirbt jemand durch einen Verkehrsunfall? Dann hat man ja die Tödlichkeit oder die Mikromordzahl eines Autokilometers, den man zurücklegt. Oder man würde es dann hochrechnen auf 10 Autokilometer oder was. Die Zahlen sehen wir nachher auch nochmal. Wenn ich die Daten jetzt über einen langen Zeitraum sammle und global sammle, sodass ich eine belastbare Datengrundlage habe, dann habe ich auch Daten dabei, bevor es eine Gurtpflicht gab, bevor es Assistenzsysteme gab, Spurhalteassistenten, Notbremsassistenten und so weiter. Dann habe ich Daten aus Ländern dabei, wo es ein Tempolimit gibt oder nicht gibt. Dann habe ich Daten aus Ländern dabei, wo generell die Verkehrsdichte eine geringere ist, wo die Straßen vielleicht breiter sind. Und da kann man sich also relativ leicht vorstellen, dass so eine Mikromordeinschätzung, die gilt mal eine Dekade lang in einem Land, die kann sich aber ganz stark verändern, wenn die Zeit voranschreitet oder das Land sich ändert.
Und es hängt auch sehr, sehr stark von den Personen ab. Das kann man sich ja relativ schnell überlegen, wenn man auf das Marathonbeispiel guckt. Weil man weiß ja, wenn jemand einen Marathon läuft, der jetzt sich sagt, okay, das ist jetzt meine Lebenschallenge, ich bin jetzt 50, ich habe jetzt ein halbes Jahr drauf trainiert und vorher bin ich nicht wirklich viel gelaufen, aber jetzt will ich unbedingt Marathon laufen, dass der vielleicht ein höheres Risiko hat, an dem Marathon zu versterben, als der knackig gesunde 25-Jährige, für den das der 10. Marathon im Jahr ist. Also, wobei, da muss man auch wieder aufpassen, wie viel der jetzt läuft und wie stark der seinen Körper belastet. Aber so generell kann man dann schon sagen, dass die Risiken unterschiedlich sind. Wo man das noch sehr genau kennt aus den letzten Jahren, ist Corona. Also wir wissen ja, dass das Sterberisiko bei Corona extremst davon abhängig ist, wer das jetzt bekommt. Das heißt, je älter die Menschen sind, desto höher steigt das Risiko. Und zwar ziemlich krass bei Corona. Das heißt, wenn ich jetzt Mikromord draufpappe für eine Corona-Erkrankung, dann gilt das im Mittel über alle. Und wenn ich das jetzt nochmal weiter einschränke und feiner ausdetailliere, dann kann ich das eben auch immer weiter genau auf die Gruppen beziehen, die man eigentlich betrachten müsste. Und irgendwann finde ich mich dann vielleicht auch selber da drin wieder.
Okay, also beim Corona-Beispiel wissen wir, dass es nicht so ist. Aber wird denn das Mikromord in der Praxis genutzt? Also zum Beispiel bei Lebensversicherungen, da stelle ich mir das ja ganz praktisch vor. Klingt so, als ob man damit dann das Risiko von Versicherten abschätzen könnte?
Gute Frage. Also mir ist es nicht bekannt, dass es irgendwo tatsächlich als Einheit genutzt wird im Geschäftsverkehr. Bei Lebensversicherungen bin ich mir sehr sicher, dass die entsprechende Bewertung machen und die werden auch Statistiken haben, die so gut sind, dass die sehr genau wissen, welche Gruppe kommt bei ihnen an, wie hoch ist das Risiko von denen jetzt in den nächsten 10 Jahren zu versterben. Die werden das jetzt vielleicht nicht auf einzelne alltägliche Situationen runterbrechen, weil das für die nicht relevant ist, sondern die interessieren sich halt für gewisse Zeiträume in der Zukunft. Das heißt, das kommt ja jetzt hier aus einer ganz anderen Ecke. Das kommt aus der Ecke von Entscheidungstheoretikern, die so eine Vision haben von dem Homo economicus, der alles rational bewertet und der sehr genau Entscheidungen anhand von rein rationalen Fakten bewertet. Aus der Ecke kommt das und nicht aus der Ecke der Versicherungstheorie. Deswegen weiß ich auch jetzt wirklich nicht, ob das Mikromord tatsächlich irgendwo genutzt wird. Ich bin da auch irgendwann mal nur drüber gestolpert und ich fand es als Größe ganz interessant, weil man dann so ganz salopp Wahrscheinlichkeiten in Relation setzen kann. Also man kann jetzt mal irgendwelche Dinge miteinander vergleichen, bei denen man vorher nie auf die Idee gekommen wäre. Also jetzt Marathon mit Fallschirmsprung oder sowas. Und da passt das so halbwegs gut. Trotz aller Schwächen, die das hat, wird man wahrscheinlich sagen können, die Größenordnungen sind so ungefähr korrekt. Das heißt, man kann sich da nicht vielleicht jetzt hardcore dran orientieren, so wie Howard das oben vorgeschlagen hat, aber vielleicht so ganz grob mal im Hinterkopf behalten.
Okay, als Größe wissen wir jetzt, dass es noch nicht besonders etabliert ist und es uns eigentlich eher so als Veranschaulichen dient. Aber dann lass uns das doch mal aufgreifen. Nehmen wir jetzt einfach mal ein paar neue Mikromord-Beispiele. Lass uns das mit Leben befüllen. Was gibt es denn da so?
Gerne. Also man befüllt es dann ja mit Tod, ne? Genau. Weil man ja darüber redet, wie oft die Leute reden, sterben. Also Wikipedia-Artikel verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Da sind zum Beispiel folgende Dinge genannt. Wir reden jetzt immer von einem Mikromord. Und zur Erinnerung, ein Mikromord bedeutet, wenn 1 Million Menschen das machen, wird eine Person im Mittel oder erwartungsgemäß sterben. Also 1,4 Zigaretten rauchen würde bedeuten, aber kommen wir gleich drauf. Gehen wir erstmal noch weiter. 1/2 Liter Wein trinken hat auch einen Mikromord. 6 Minuten Kanu fahren wenn wir jetzt dann zu den Verkehrsmitteln kommen, wobei Kanu ist ein seltenes Verkehrsmittel, haben wir noch das Motorrad, Fahrrad und Autofahren. Und da haben wir folgende Faktoren. Damit man auf ein Mikromord kommt, muss man 370 Kilometer Auto fahren. Also ja, halb Deutschland. Und dann stirbt, hat man ein Mikromord aufgesammelt. Beim Fahrradfahren ist es jetzt leider nur ein Zehntel. Es sind nur 32 Kilometer. Das heißt, das Fahrrad ist, wenn man jetzt nur auf diese Sterbestatistiken schaut, eine ziemlich lebensgefährliche Sache und wird nur noch nach unten getoppt vom Motorrad mit 10 Kilometer. Jochen hat jetzt schon gesagt, man darf jetzt vielleicht die absolute Zahl nicht überinterpretieren, aber die Größenverhältnisse eben schon. Und es ist jetzt schon man hat, glaube ich, eine Vorstellung davon, dass das Motorrad tatsächlich wesentlich gefährlicher ist als das Autofahren. Gut, den Faktor 37, den hätten wir jetzt vielleicht nicht korrekt geschätzt, aber die Zahl ist beeindruckend. Die gute Nachricht ist, wenn man jetzt auf Sicherheit bedacht ist, dann steigt man in den Zug, denn da muss man 10.000 Kilometer fahren, um ein Mikromord zu bekommen. Also Zugfahren kann man relativ lange, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Und ganz am Anfang hatten wir schon gesagt, wenn man das jetzt beim Autofahren oder beim Zugfahren oder sonst was messen will, dann ist das relativ einfach. Da muss man nur Zahlen organisieren, wie viel Kilometer die Menschen in diesen verschiedenen Fortbewegungsmitteln zurücklegen und das dann oben drüber in den Zähler schreiben, wie oft jemand in diesem Fortbewegungsmittel gestorben ist. Bei den 1,4 Zigaretten oder dem halben Liter Wein ist es natürlich schon komplizierter. Was man jetzt ja nicht macht, ist, dass man sich 1 Million Leute hinstellt und sagt, hier sind für jeden von euch 1,4 Zigaretten, raucht die und wir wollen gucken, wie viele von euch tot umfallen. Und genauso wenig gibt man 1 Million Menschen einen halben Liter Wein und guckt, wie viel davon jetzt tot umfallen. Sondern da geht es auch genau wie bei der Erdnussbutter, die ich eingangs erwähnt habe, geht es um das Risiko. Dass man also weiß, wenn Menschen so und so viel Zigaretten rauchen, dann reduziert sich das oder dann erhöht sich das Sterberisiko um so und so viel Prozent pro Zigarette am Tag. Oder das Risiko, ich glaube, bei der Erdnussbutter waren es, glaube ich, Leberprobleme. Also das Risiko, an einer schweren Leberkrankheit zu sterben, erhöht sich pro Esslöffel Erdnussbutter um x Prozent. Und dann kann man das wieder runterrechnen. Da sieht man aber schon, dass das sehr, sehr, sehr indirekt ist im Vergleich zur Mikromordmessung bei den Verkehrsmitteln.
Gut. Gibt es denn auch sowas wie das Gegenteil von Mikromord? Also sowas wie Mikroleben?
Tatsächlich gibt es den Begriff, den hat der Statistiker David Spiegelhalter mal eingeführt oder benutzt, um eben den positiven Sachverhalt auszudrücken. Das heißt, dass man Mikromord klingt ja immer so morbide und man hat immer das Risiko im Hinterkopf. Man kann das ja auch einfach umgekehrt formulieren und sagen, man kann Mikroleben dazugewinnen. Zum Beispiel kann man es ja auch so formulieren, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 2 Stunden faul vorm Fernseher hänge, dann verliere ich ein Mikroleben. Aber wenn ich jetzt danach wieder ein bisschen Sport mache, dann gewinne ich das Mikroleben wieder dazu. Das heißt, ich kann dann wieder Dinge auskompensieren und das entspricht dann schon eher wieder unserer Gesellschaft im Sinne von Leistungsoptimierung und wir wollen möglichst lange leben und viel, dass man den Leuten dann halt auch so ein bisschen so einen positiven Anreiz gibt. Also wenn man das jetzt irgendwie an Sport dranpappen könnte und sagen könnte, hey komm, wenn du jetzt 3-mal die Woche so und so viel Sport machst, dann gewinnst du pro Woche 10 Mikroleben. Das ist dann schon wieder eine positivere Formulierung oder positivere Ansporn.
Ja, hört sich gleich nach einem guten Konzept an für so eine Smartwatch.
Wir erleben aber auch im Alltag, dass viele Menschen so denken. Ja? Also man weiß, dass eine Avocado gesund ist und dann denkt man, okay, weil ich rauche, sollte ich jetzt unbedingt eine Avocado essen. Oder weil ich rauche, sollte ich unbedingt weniger Salz zu mir nehmen. Natürlich ist es so, dass man sich insgesamt für die Lebenserwartung was Gutes tut. Aber es weiß auch jeder, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Avocado die speziellen Schädigungen, die das Rauchen hervorruft, kompensiert. Aber ich habe oft das Gefühl, dass die Leute sagen, oh, wenn etwas gesund ist, ja, dann viel hilft viel. Dann muss ich jetzt eben nur genügend gesunde Sachen machen und dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich vorher ungesunde oder risikoreiche Sachen gemacht habe. Aber das ist natürlich, wenn man genau hinschaut, völliger Quatsch.
So rational, wie sich das Mikromord anhört, so irrational hören sich die Gedanken dann wieder an. Ne? Also um zurück zum Risiko zu kommen, ich könnte jetzt zum Beispiel meinen das Risiko meines Arbeitsweges ausrechnen. Ne? Also soll ich aufs Fahrrad verzichten und doch eher mit dem Auto fahren? Ich fahre viel mit dem Zug. Was ist mit zu Fuß unterwegs sein? Wie rechne ich das aus? Oder wie kann ich da das Risiko meines Arbeitsweges ausrechnen?
Tja, theoretisch würdest du jetzt Mikromord gegen Mikroleben aufrechnen. Wir haben ja ganz vorhin gesagt, dass das Fahrradfahren im Vergleich zum Auto ziemlich gefährlich ist. Also würde man sagen, bitte fahr, wenn du lange leben willst, mit dem Auto zur Arbeit. Wenn du jetzt dann mit dem Fahrrad fährst, hast du aber, obwohl du dich in einer gefährlichen Umgebung bewegst, auch da, aber es kommt auf die Stadt an. Ne? Es gibt natürlich Städte, die sind auf Fahrradfahrer eingestellt und freundlich in der Richtung. Es gibt natürlich, also unsere Heimatstadt Kaiserslautern, muss man jetzt sagen, ist jetzt nicht so auf Fahrradfahrer optimiert. Also hier würdest du deiner Risikobewertung etwas Schlechtes tun, wenn du Fahrrad fährst. Gleichzeitig tust du natürlich deinem Herz-Kreislauf-System etwas Gutes. Und wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, ob denn nicht vielleicht auch es einen Klimamikromord geben sollte. Weil jedes Stückchen CO2, was du weniger ausstößt auf dem Fahrrad, ist natürlich auch deiner Lebenserwartung, Stichwort Klima, auch zuträglich, ne?
Ja, das, also wenn ich jetzt gerade ans Deutschland-Ticket zum Beispiel denke, ist das doch noch mehr Argumentation für die Politik. Wir sammeln Mikroleben
ja.
im Zug und
das hätte man vorrechnen müssen.
Ja, genau.
Aber man sieht, vielleicht jetzt noch so einen Gedanken einzuwerfen, man sieht, dass man eben auch durch solche Verargumentationen oder auch durch solche Quantifizierung Argumente einbringen kann, die eben auch Entscheidungen beeinflussen können. Wenn Dinge nicht messbar sind, dann werden sie meistens ignoriert, weil man guckt da halt nicht drauf. Also wenn Dinge nicht unmittelbar direkt ersichtlich sind, dann verschwinden sie relativ schnell. Aber wenn man da jetzt eine Größe drauf pappen kann, dann kann man auf einmal solche Abwägungen machen, wie Mikroleben versus Mikromord. Und das ist für Entscheidungshilfe im politischen Sinne, ist es vielleicht schon wieder deutlich relevanter als für Entscheidungshilfe im Alltagssinne.
Also ich merke schon, die Sache ist ziemlich komplex und es hat so viele Parameter zu betrachten, dass das im Alltag wahrscheinlich, ich schätze mal, der Mensch ist jetzt nicht unbedingt dafür gemacht oder gut darin, Alltagsrisiken einzuschätzen.
Ja und nein. Also ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits haben wir Menschen ja immer ein gewisses Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl ist gar nicht so schlecht, wie man häufig das denken könnte. Also ich meine, man selber geht ja von seinem Bauchgefühl immer aus, dass es ganz gut ist, aber bei anderen Menschen würde man immer denken, ach nee, die haben ein ganz schlechtes Bauchgefühl, die können das ja alle gar nicht richtig einschätzen. Da ist man ja meistens sehr asymmetrisch in seinen Bewertungen. Aber man kann da schon einigermaßen drauf vertrauen, weil unsere Lebenserwartung ist ja schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren und es sterben ja jetzt auch nicht andauernd Menschen an völlig bescheuerten Unfällen, weil sie irgendwo denken, ach, ich kletter hier mal auf den Hochspannungsmast oder ich mache jetzt mal, was weiß ich, schwimmen im Rhein bei Nacht oder sonstige Dinge. Also nicht, Menschen machen eher selten völlig bekloppte Dinge, weil sie ja schon wissen, das ist sehr, sehr riskant. Das heißt, da funktioniert die Risikoeinschätzung halbwegs gut. Auch bei solchen Dingen wie, kann ich denn jetzt eben zur Arbeit fahren? Kann relativ risikofrei. Da weiß man, ah, okay, das habe ich jetzt schon ein paar hundert Mal gemacht. Ich habe es immer überlebt. Es war selten riskant. Das passt schon irgendwo. Das heißt, da funktioniert das auch einigermaßen gut. Nein, aus dem Grund, also nein im Sinne von, wir können das eben nicht gut einschätzen, aus dem Grund, weil wir mit der tatsächlichen Bezifferung von Risiken uns sehr schwer tun. Also wir haben unser Bauchgefühl, das funktioniert sehr gut, aber wenn wir da jetzt irgendeinen quantitativen Wert dran pappen müssten, dann scheitern wir alle gnadenlos. Und das führt dann auch dazu, dass wir Risiken teilweise sehr unterschiedlich stark einschätzen. Das heißt, mein Arbeitsweg, was ich häufig gemacht habe, den würde ich tendenziell sicherer einschätzen als andere Risiken, obwohl der vielleicht tendenziell höher ist, also als andere unbekannte Risiken. Da kann ich jetzt auch nochmal Corona einwerfen. Wenn ich jetzt das Risiko nehme, dass ich an Corona sterbe, das ist für mich, für meine Altersgruppe, Gott sei Dank relativ gering. Das heißt, wenn ich an Corona erkranke, werde ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht direkt daran versterben. Folgeerkrankung blende ich jetzt in dem Kontext einfach mal aus, weil es hier wirklich um Leben-Tod-Entscheidungen geht. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar hundert Kilometer mit dem Auto fahre, dann kann es sein, dass ich dann irgendwann schon relativ schnell über diesem Wert bin für Corona. Und das ist dann schon wieder so eine Sache, wo man sagt, okay, das hätte man jetzt anders eingeschätzt, weil Corona tatsächlich eher etwas Unbekanntes ist, eher etwas, was bedrohlicher daherkommt, als eben das, was ich eben kenne. Das heißt, in solchen Dingen sind wir eben nicht sonderlich gut, weil wir eben nicht überall dran sehen, wie hoch ist das, ist denn jetzt der quantitative Wert. Und dann ist es sehr, sehr geprägt von den Dingen, die wir kennen. Wie gut kennen wir diese Dinge? Wie oft haben wir diese Dinge erlebt in unserem nahen Umfeld? Und das führt ja dann auch dazu, dass zum Beispiel, dass wir Einzelentscheidungen oder Einzelereignisse aus dem nahen Umfeld plötzlich deutlich überbewerten und denen eine Bedeutung beimessen, die es eben so eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, dass wir dann das quantitative Risiko auf einmal total überschätzen, weil wir irgendwo erlebt haben, dass jemand, was weiß ich, sich beim Mountainbiken das Bein gebrochen hat und keine Ahnung was, der denkt dann, oh mein Gott, das ist total riskant und super gefährlich, deswegen mache ich das jetzt besser nicht. Also da kommen halt ganz schnell irgendwelche Asymmetrien mit hinein oder ganz irrationale Bewertungen, nennen wir es mal so.
Durch die eigene Erfahrungswelt dann. Ne?
Genau, die prägt uns teilweise doch deutlich stärker, als man das jetzt eigentlich denken würde, weil wir uns ja alle für sehr rational halten. Aber das sind wir eher nicht so.
Wenn wir so rational wären, dann würden wir den Fallschirmsprung, den wir scheuen, weil er uns viel zu gefährlich ist, der aber ja nur 7 Mikromord hat, ne? 7 Mikromord, das sind 3,5 Liter Wein. Also wenn ich jetzt zu Hause am Esstisch sitze und eine Woche lang drüber nachdenke, ob mir der Fallschirmsprung zu gefährlich ist oder nicht und dabei 3,5 Liter Wein runterschütte, dann habe ich genauso viel Risiko auf mich genommen. Es ist also wirklich ganz schwer, das einzuschätzen und richtig zu sortieren. Und vor allem wieder die Frage, ob man das addieren darf. Ne? Also wir haben vorhin gesagt, die 370 Kilometer Autofahrt haben einen Mikromord. Wer jetzt 37.000 Kilometer im Jahr fährt, okay, das ist schon relativ viel. Die meisten werden vielleicht eher 2 Jahre dafür brauchen. Aber die haben dann auch 100 Mikromord. Und wenn ich das jetzt mal auf 35 Jahre Berufsleben hochrechne, dann habe ich 3.500 Mikromord. Ja, das sind jetzt ganz große Rundungseffekte drin. Und wir haben gesagt, es hängt von der Dekade ab, in der das gemessen wurde. Es hängt von dem Land ab, in dem ich fahre und so weiter. Und das klingt dann schon sehr heftig, 3.500 Mikromord. Und Stichwort Akkumulationseffekte. Wenn ich jetzt messe, wie gefährlich es zum Beispiel ist, sich in den Flieger zu setzen, dann hat der einzelne Flug ein gewisses Risiko, dass man abstürzt. Aber der einzelne Flug hat auch ein gewisses Risiko dafür, dass ich setze mich ja gefährlicher Höhenstrahlung aus. Wenn ich jetzt einmal in den Urlaub fliege, okay, das ist nicht viel, das ist in Ordnung. Aber ein Pilot oder eine Pilotin, die Tag ein, Tag aus im Flugzeug sitzt, die wird gar nicht so viel Sorge darüber haben, dass das Flugzeug abstürzt, sondern die muss sich tatsächlich über die Höhenstrahlung eventuell viel mehr Gedanken machen.
Um da vielleicht noch einen Punkt hinanzuhängen, wenn wir jetzt das Ganze mal auf, also es ist, das, was Sascha sagt, ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig und das muss man immer bedenken bei solchen Entscheidungen, weil alltägliche Dinge tun wir nicht einzeln, sondern alltägliche Dinge tun wir häufig. Das heißt, wenn ich häufig zur Arbeit fahre, dann muss ich das akkumulierte Risiko irgendwann berücksichtigen. Dann lohnt es sich jetzt nicht für mich, jetzt auf die einzelne Autofahrt zu gucken, sondern ich muss gucken, wie viel habe ich pro Jahr, wie viel habe ich pro 20 Jahre, wie viel habe ich, keine Ahnung, was kann ich in meinem Leben da drin erwarten? Zumindest macht das mehr Sinn, als wenn ich da jetzt Einzelentscheidungen gegenüberstelle, als wenn ich jetzt den einzelnen Fallschirmsprung, den ich vielleicht einmal in meinem Leben mache oder 10-mal, wenn mir es dann irgendwie Spaß macht und ich denke, ach, ab und zu kann man das ja mal ganz gerne machen, wenn ich das dann damit vergleiche und dann denke, oh mein Gott, das ist ja hochriskant. Das heißt, man muss auch diese Häufigkeit, mit der man Dinge tut, mit berücksichtigen, weil dann werden auch plötzlich alltägliche Risiken, die vielleicht gar nicht so hoch sind, plötzlich relevant, wenn man das dann aufs Jahr berechnet. Kann man sich auch wieder überlegen, wenn ich jetzt sage, okay, eine Erkrankung zu bekommen hat ein gewisses Risiko, an der Erkrankung zu versterben hat man ein gewisses Risiko, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Influenza nehme, dann habe ich das typischerweise 2-mal im Jahr, aber wenn ich jetzt täglich Mountainbike fahre und dann den Berg hinunterstürze, dann akkumuliert sich das ganz schnell auf einen Effekt, der dann irgendwann relevanter ist. Also deswegen muss man nur mal überlegen, wie man diese Größen miteinander vergleicht. Das kann man nicht so ganz einfach machen.
Okay, ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Die Risikobewertung ist nicht einfach und wir Menschen scheitern individuell regelmäßig daran. Aber um jetzt zurück auf die Wissenschaft zu kommen, das ist ja immer das, was wir uns genauer anschauen wollen. Gibt es denn Versuche, Risikobewertung wissenschaftlich durchzuführen? Also eine eigene Wissenschaft dazu? Und was sagt diese Wissenschaft?
Da gibt es tatsächlich eine eigene Wissenschaft dafür und die sagt eine Menge. Also die gibt uns auch ganz praktische ja, wie soll man sagen, Weisungen an die Hand, mit der man dann Dinge beurteilen kann und auch Tipps. Und aber die engagiert sich eben meistens eher im Kontext von politischen Entscheidungen. Das heißt, wenn es dann eben eher um so Dinge geht wie, sind Kernkraftwerke noch sicher etc. Das heißt, solche, wo dann solche Abwägungen getroffen werden müssen, wo man dann viele Faktoren eben mit gegeneinander abwägen muss. Das heißt, da werden auch Risikoforscher eben sehr stark mit ins Boot geholt oder auch Klimawandel. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Ding, wo man ganz schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und da gibt es dann zum Beispiel auch relativ bekannte Forscher. Einer davon ist der Ortwin Renn, der hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich das Risikoparadox, was ich durchaus empfehlen kann, weil es ganz schön geschrieben ist und weil es eben auch auf diese Paradoxien eingeht in der Lebenserfahrung von Risiken. Das heißt, dass wir eben teilweise Risiken deutlich überschätzen, auch wenn sie eben gar nicht so stark sind, und dafür andere Risiken deutlich unterschätzen, obwohl sie deutlich drängender sind. Und er hat dafür verschiedene Komponenten angeführt, die relevant sind eben bei dieser Risikobedeutung. Das sind dann im Wesentlichen drei: die Komplexität, die Unsicherheit und die Ambiguität. Komplexität kann man sich relativ leicht überlegen. Das ist, wie komplex hängt jetzt eben der Sachverhalt zusammen? Das heißt, wie viele Faktoren hat man da jetzt alle drin? Das haben wir oben schon so ein bisschen mit angesprochen. Das heißt, man kann die Situation, alle relevanten Faktoren sieht man jetzt vielleicht nicht sofort auf einen Blick, um dann jetzt eben zu überlegen, wie hoch ist denn das Risiko jetzt von einer Sache. Unsicherheit ist jetzt wieder dann ein statistischer Begriff. Das heißt, der geht dann daraus, wie gut kann ich denn jetzt überhaupt eine Größe messen? Das haben wir oben auch schon angesprochen. Mit dem Marathon, können wir denn jetzt einfach die Größe dran pappen oder müssen wir da genauer hingucken? Und wie gut sind jetzt eben diese 7 Mikromord, oder muss man da jetzt ein sehr großes Unsicherheitsintervall angeben um diese 7 Mikromord? Und das kann man sich auch zum Beispiel überlegen, dass das, da gibt es ja häufig Studien, gerade aus dem Bereich der Ernährung, wo dann allerlei, ja, wie soll man sagen, widersprüchliche Ergebnisse hineinkommen. Zum Beispiel gab es ja dann auch schon viele Studien, die dann eben gesagt haben, Rotwein ist sehr gesund, oder das Glas Rotwein am Abend ist sehr gesund, weil Rotweintrinker leben länger. Man hat dann aber allerdings nicht die anderen Effekte mit dazu berücksichtigt, dass Rotweintrinker eben anders sind als Nicht-Rotweintrinker. Meistens sind das dann Leute, die dann eben ein bisschen mehr Einkommen haben, und die leben generell eigentlich immer länger. Das heißt, man kann das auch gar nicht so vergleichen. Das heißt, diese Ergebnisse sind aufgrund der Komplexität immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Das muss man halt im Hinterkopf haben. Der letzte Punkt, der ist auch nochmal sehr spannend, und das ist die sogenannte Ambiguität. Und die bedeutet nichts anderes, als dass Menschen Risiken unterschiedlich bewerten. Also wenn ich jemanden ein Risiko von 1 zu 10.000 nenne, an etwas zu versterben, dann kann das sein, dass Menschen das völlig unterschiedlich bewerten oder völlig unterschiedliche Dinge für ihr Leben daraus ableiten. Manch einer ist bereit, dieses Risiko einzunehmen, andere sagen, oh mein Gott, nein, können wir nicht tun. Also deswegen, hängt dann immer davon ab, welche Menschen man fragt. Deswegen ist das nicht so ganz, kann man nicht anhand von diesen Zahlen irgendwelche einfachen Entscheidungen ableiten.
Gut, Corona hätte ich jetzt gerne nochmal als Stichwort für den Schlussgedanken aufgegriffen. Wir haben ja in den letzten Jahren eine hohe Übersterblichkeit beobachtet, rein statistisch gesehen. Also medial war das aber eher weniger ein Thema. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder in den vergangenen Jahren so Lebensmittelskandale, wie wenn ich jetzt an BSE denke oder eben an Skandale, die medial sehr stark beleuchtet wurden und die Menschen dann auch massiv beeinflusst haben. Zum Beispiel beim Fleischessen, wenn ich jetzt an BSE denke. Welche Rolle spielen denn da die Medien?
Jochen hat gerade das Buch von Ortwin Renn angesprochen. Und da ist speziell zum Thema BSE, Creutzfeldt-Jakob, eine interessante Statistik darin, dass man nämlich vor Creutzfeldt-Jakob weniger Angst haben muss als vor Lampenöl. So. Wenn man die Leute fragt, haben sie Angst vor Lampenöl, wird keiner Ja sagen. Hatten sie damals Angst vor BSE, werden alle, die das miterlebt haben, Ja und Wie sagen. So, Lampenöl, warum eigentlich Lampenöl? Ganz einfach, ähnlich wie bei Putzmitteln, das sieht gut aus, das riecht gut, und da war die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Kind das Lampenöl nimmt und daraus trinkt und dann daran sterben kann, das war hoch. Und er spricht in dem Buch von, Moment, ich muss gucken, 5 Menschen seit 1990. Im gleichen Zeitraum ist aber niemand an Creutzfeldt-Jakob gestorben. Haben uns die Medien Angst vor Lampenöl gemacht? Nein, haben sie nicht. So, also das liegt tatsächlich an der medialen Aufbereitung. Corona hast du jetzt einleitend genannt. Wir hatten die Folge, ich glaube, es war die zweite Folge hier im Podcast, wir packen es wahrscheinlich aber auch in die Shownotes, wie wirksam sind Corona-Impfungen? So, wenn wir jetzt über Corona-Impfungen reden und drüber sprechen, ob die Corona-Impfung schützt oder nicht, dann haben wir belastbare Zahlen. Und da geht es jetzt wirklich in die Millionen, ja, die wir mittlerweile an Einzeldaten haben, ja, weil ja Millionen Menschen geimpft worden sind, allein in Deutschland. Und man hatte all diese Zahlen und man wusste auch schon aus den Studien vorher sehr, sehr gut, dass das Impfen hilft. Gleichzeitig hat es dann aber ein Artikel in die Boulevardpresse geschafft. Und der Artikel, der hatte keine Zahlen oder so irgendwas, sondern der hatte die berührende Geschichte eines Einzelschicksals. Da war doch diese eine junge Krankenschwester und die hat immer so aufopfernd und die hat sich dann impfen lassen, damit sie auch ja niemanden im Altenheim einsteckt. Und morgen hätte sie ihren 19. Geburtstag gehabt und sollen wir euch was sagen, sie ist mit Thrombose tot umgefallen. Auf dem Weg zum Altenheim, wo sie Menschen helfen wollte, wegen der Impfung. So. Und diese eine Einzelstory, die wird viel höher aufgehängt, medial, und die bleibt auch bei den Menschen viel stärker haften, als wenn ich sage, oh, übrigens, hier sind die Zahlen von 1 Million, sind es nur so und so viel, gleichzeitig vermuten wir folgende Sterblichkeit, also, hey, du solltest dich impfen lassen. Aber der Argumentation ist nicht jeder gefolgt, wenn so eine emotionale Story verfügbar war.
Wenn ich jetzt keine Journalistin oder Journalist bin, sondern eben Lesende, wie kann ich denn mich gegen genau solche Berichterstattung wappnen? Also wie kann man verhindern, dass man Opfer seiner eigenen Emotionalität wird? Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das in puncto Klimawandel und Zukunftsszenarien in den Medien ähnlich verlaufen wird. Ne? Da wird es ja immer wieder Szenarien geben, die so solche Geschichten liefern.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Was man im Wesentlichen machen kann, ist eigentlich nur Reflexion und Einordnen. Also mehr geht da großartig nicht. Also man darf sich nicht zu sehr auf seine Emotionalitäten verlassen, nicht so sehr auf seinen ersten Eindruck, dass man halt gleich auf eine Sache anspringt und dann gleich super emotional wird und das dann eben, weil Emotionen prägen eben Gedanken und verankern die auch sehr, sehr stark in den Kopf. Das heißt, wenn ich eine hochemotionale Geschichte lese und dann extrem emotional aufgewühlt bin über jemanden, der an der Impfung verstorben ist, oder wenn ich das sogar in meinem Umfeld erlebe, dass da jemand dran stirbt, dann ist das so mein Gehirn reingebrannt, dann kriege ich das kaum raus. Also das ist auch hochgradig menschlich. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen und dass man das jetzt alles anders machen müsste. Das ist super menschlich. Deswegen muss man sich einfach diese Mechanismen vor Augen halten und immer versuchen, das in einen Kontext zu stellen, wo man das besser einordnen kann. Also immer dann wieder mit Zahlen hantieren und immer wieder sich dann immer auf die harten wissenschaftlichen Fakten verlassen. Und beim Klimawandel, ja, da wird das so ähnlich sein, dass wir uns mit diesen Risiken, die da auf uns zukommen, versuchen eben möglichst genau auszusetzen oder möglichst genau versuchen, damit umzugehen und zu überlegen, was bedeutet das denn jetzt alles konkret. Wobei eben gerade dieses Konkrete noch so schwierig fassbar ist. Also da stehen halt eben sehr, sehr bedrohliche Zukunftsszenarien im Raum, die man aber alle noch nicht so richtig hundertprozentig greifen kann. Das ist auch so, ja, die Komplexität ist halt sehr, sehr groß und die Unsicherheit ist sehr groß und ja, dadurch hat man dann auch eine hohe Ambiguität und deswegen ist es so ein schwieriges Thema, sage ich mal.
Generell sollte man sich medial wappnen, indem man eben sich immun gegen Einzelschicksale macht. Das klingt jetzt ganz hart und ganz kühl, aber so eine anekdotische Evidenz, also der Beweis durch ein Einzelbeispiel, das ist auf gesellschaftlicher Ebene einfach keine gute Idee. Und wenn das eine Berichterstattung ist, die nicht auf Einzelbeispielen fußt und die einem trotzdem seltsam vorkommt, spanisch vorkommt, dann würde ich sagen, schickt sie uns doch einfach, dann gucken wir es uns mal an.
Ja, das ist jetzt für mich auch das perfekte Schlusswort, um das Ende einzuläuten. Wie immer der Hinweis am Ende jeder Folge, auch wenn die nichts mit dem Tod zu tun hat oder Mikromord, schickt uns gerne jederzeit Statistiken oder Zahlenkuriositäten aus den Medien oder die euch sonst wo begegnen in der Öffentlichkeit und wir machen möglichst risikofrei eine Streuspanne-Folge daraus. Außerdem gilt auch wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert uns. Danke fürs Zuhören, danke euch beiden. Tschüss, auf Wiedersehen. Hals- und Beinbruch und sammelt ordentlich Mikroleben. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.